Liebe Geschwister, heute haben wir nun bereits die 14. Auslegung zum 1. Korintherbrief unter der Überschrift Flieht vor dem Götzendienst. 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 33. Wir lesen es zunächst im Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Alles ist erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich's mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folget meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Soweit. Nun dieser Abschluss zu 1. Korinther 10, Vers 1 und Kapitel 11 haben wir noch mitgelesen, weil das ist nochmal die Zusammenfassung dessen, was wir auch gehört haben bisher. Apostel Paulus folgt dem Beispiel Christi und wir dürfen auch seinem Beispiel wiederum folgen. Und zwar geht es auch hier jetzt in diesem Abschnitt um die Frage des Götzendienstes. Es waren ja die Fragen gestellt worden, dürfen Christen hingehen, wenn sie eingeladen werden von Heiden und wenn da Götzenopferfleisch ist, darf man das essen? Und wir haben ja schon gehört in Kapitel 8, dass der Apostel Paulus sagt, ja, wir sind frei, weil das von Gott gemacht ist, die Gewächse, die auch die Tiere essen, auch das Fleisch, da ist nichts Dämonisches an diesem Fleisch, das ist Aberglaube, wer das behauptet. Aber solche, die früher Heiden waren, sie könnten Anschluss daran nehmen, weil sie noch die Assoziation, die Gedankenverbindung haben, dass da doch Mächte sind, dass dieses Fleisch den Göttern geweiht war, damit es frei werden soll von Dämonen, dass der Mensch auch bewahrt werden soll von Dämonen, hat man diese Opfer gebracht. Und die Frage ist dann, Nehme ich teil dann an diesem Götzenopfer, wenn ich dieses Fleisch esse, auch wenn es dann irgendwo serviert wird, die Priester haben das ja dann, weil sie nicht alles essen konnten, verkauft auf dem Fleischmarkt, es wurde dann dort aufgekauft und bei Festmahlen verwendet, wozu eben auch Christen eingeladen wurden. Wenn man dann ihnen gesagt hat, das ist Götzenopferfleisch, dann hätte es zwar ihnen nichts geschadet, weil sie nicht daran glauben, sondern sie glauben an Gott, der alles geschaffen hat. Und mit Danksagung darf es dann genossen werden. Aber wenn es dann ihnen gesagt wird, um sie zu prüfen und zu sehen, ob sie doch glauben, dass da vielleicht was dran ist, dann würde es so aussehen, wenn sie dieses Fleisch essen, dass sie doch wieder an diese Götter glauben und an das geweihte Fleisch, das gegen Dämonen wirken soll. Und um deren Gewissen nicht zu verletzen, soll man es dann lieber nicht essen. Das heißt, der Christ selber hat die Freiheit, alles zu essen. Denn nicht das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Herzen herauskommt. So sagt es der Herr Jesus. Nicht, was durch den Mund hineingeht in den Bauch, das wird auch wieder ausgeschieden. Aber was aus dem Herzen kommt, die bösen Gedanken, bösen Worte und bösen Taten, die verunreinigen den Menschen, die Sünde. Aber heißt das nun, wenn wir dieses Fleisch essen dürfen, egal ob es Götzen geweiht war oder nicht, mit der Ausnahme, dass man nicht dem Schwachen einen Anstoß gibt, aber dass wir dieses Fleisch essen dürfen, heißt das, dass wir zugleich auch Götzendienst treiben und treiben dürften? Natürlich nicht. Und das wird jetzt hier in diesem Abschnitt klar unterschieden. Auch wenn der Christ die Freiheit hätte, dieses Fleisch zu essen, weil es auch ein Geschöpf Gottes ist, genauso wie die Pflanzen, und wir nicht diesen Aberglauben teilen, dass da irgendwas Besonderes geschehen ist mit diesem Fleisch im Götzenopfertempel. Also auch wenn wir diese Freiheit haben, so haben wir doch nicht die Freiheit, am Götzendienst selber teilzunehmen. Und das wird hier unterschieden. Der erste Teil geht also darum, flieht den Götzendienst. Und der zweite Teil geht darum, ihr habt aber die Freiheit, Fleisch zu essen, egal wo es herkommt. Ihr habt die Freiheit, Pflanzen zu essen, egal wer sie angebaut hat. Beispiel Demeter-Produkte sind auf anthroposophische Weise angebaut, unter Einbeziehung von astrologischen Konstellationen und alchemistischen Prozessen. Blankes Heidentum steht also hinter dieser Anbauweise. Wenn ich aber jetzt Obst und Gemüse kaufe und nicht weiß, wo es herkommt, und dass Gott es hat wachsen lassen, das weiß ich ja, dann darf ich es dankbar genießen, das wird mir nichts schaden. Wenn ich allerdings erwarte, Demeter-Anbau, da sind besondere Kräfte drin, dann öffne ich mich dem Aberglauben. Ja? Dann glaube ich, dass diese Mondstellung besondere Energien in diese Pflanzen hineingibt. Und dann wird mir es zum Schaden. Ein wichtiger Unterschied. Noch stärker bei der Medizin. Wenn ich solche okkult hergestellten Medizinprodukte esse, Veleda und Vala, oder zu mir nehme und glaube, das hilft mir jetzt besonders, weil es auf anthroposophische, also okkulte Weise hergestellt ist, durch diese Potenzierungsverfahren, dann ist es mir zum geistlichen Schaden. Es kann zwar körperlich heilen durch übersinnliche Mächte und dämonische Kraft, aber es ist mir dann geistlich zum Schaden. Also es ist entscheidend, dass ich nicht mein Denken dem öffne, was hinter dem Heidentum steht. Denn dann kommt es zum Aberglauben und durch den Aberglauben, da wirken dann dämonische Mächte, nicht der lebendige Gott. Soweit die kurze Vorrede. Jetzt möchte ich Vers für Vers das mit uns betrachten. Vers 14. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Der Apostel Paulus schreibt nochmal ausdrücklich, meine Lieben, meine Geliebten. Er weint um sie, er ringt um sie als geistlicher Vater. Er hat sie lieb, aber er warnt sie ganz eindringlich vor diesen Irrwegen des Götzendienstes. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Auch ein sehr wichtiger Vers, denn Gott möchte uns nichts überstülpen, einfach so durch Zwang, sondern er möchte unseren Verstand bei unserer Entscheidung einbeziehen. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Prüft selber, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, 1. Johannes 4, Vers 1. Also Gott umgeht niemals unseren Verstand, wenn er etwas bei uns bewirkt, sondern er möchte, dass wir nüchtern und wachsam sind und Dinge prüfen. In manchen Kreisen wird das Gefühl überbetont und der Verstand ausgeschaltet und da sind dämonische Mächte am Wirken. Sobald Trance, Hypnose, Ekstasezustände erzeugt werden und ganz gezielt auch durch gruppendynamische Prozesse, sind es dämonische Mächte. Das ist nicht der Weg Gottes. Gott spricht auch unseren Verstand und auch unser Herz an, unseren ganzen Menschen. Deshalb ist der Vers 15 auch so wichtig, auch grundlegend wichtig für das Glaubensleben. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Und nun kommt ein Vergleich zwischen Götzenopfer und Abendmahl oder Brotbrechen oder wie wir es nennen wollen, Passamahl. Davon ist ja das Abendmahl abgeleitet, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, kurz vor der Kreuzigung, und sie haben das Passa gefeiert. Da hat er dann gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, nehmet und esset. Die Gemeinschaft mit ihm im Glauben wird dadurch immer wieder vergegenwärtigt. Ein Gedächtnis ist es dann geworden an sein Opfer am Kreuz, wo er zur Vergebung unserer Sünden verblutet ist und seinen Leib hingegeben hat. Und er ist herrlich auferstanden, hat dadurch den Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Und daran erinnert auch der Apostel Paulus nun die Korinther, indem er schreibt in Vers 16 und 17, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib. Und weil wir an einem Brot teilhaben. Das Abendmahl hat also verschiedene Bedeutungen. Es erinnert an den Tod Jesu Christi am Kreuz. Das ist ganz zentral. Und wir werden erinnert, dass er dort ein für alle Mal das vollkommene Opfer dargebracht hat. Wir brauchen keine Tieropfer mehr, wie im Alten Bund. Es ist alles erfüllt in Jesus Christus. Hebräerbrief, wir können den ganzen Hebräerbrief heranziehen als Beleg, vor allem auch Hebräer 9. Es ist vollbracht, ein für alle Mal. Und wir feiern das zum Gedächtnis und im Abendmahl sind wir immer ganz besonders verbunden mit dem Herrn und auch mit den anderen Gläubigen. Deshalb wird auch die Einheit betont, die Gemeinschaft. Deshalb heißt es auch in der Bergpredigt, sagt der Herr Jesus, wenn du zum Altar gehst und willst dein Opfer da bringen, so versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Das kann man auch aufs Abendmahl übertragen, dass es wichtig ist, dass wir auch mit dem Bruder, mit der Schwester uns versöhnen. Denn es heißt im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und gleich nach dem Vaterunser sagt der Herr Jesus, wenn ihr den Menschen nicht vergebet, so wird euch der Vater im Himmel eure Sünden auch nicht vergeben. Ein sehr ernstes Wort. Wir sollen also das auch zur Versöhnung als Chance sehen, dass es auch immer wieder ein Appell an uns ist, der Einheit des Leibes Christi in der Versöhnung mit dem Bruder und der Schwester, da wo persönliche Konflikte vorliegen. In den Lehrfragen wird es wohl nicht immer gelingen, auf einen Nenner in allen Punkten zu kommen, da ist unsere Erkenntnis zu begrenzt, zu stückwerkhaft. Aber wo persönliche Konflikte, Verletzungen, Beleidigungen, Entzweiungen sind, dann gilt es, sich zu versöhnen. Das habe ich auch mehrfach in meinem Leben praktiziert, auch da, wo ich theologisch nicht in allem einig bin, mit Menschen, auch mit Brüdern und Schwestern, aber dass man das, was uns verunreinigt durch Hass und Streit, dass man das ausräumt, gerade auch wenn man zum Tisch des Herrn geht. Ein Brot, ein Leib, das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Übrigens, wir lehren keine Transsubstantiation, wie die katholische Kirche, die ja sagt, diese Hostie, das ist wirklich der materiell verwandelte Leib Christi und der Wein, das materiell verwandelte Blut Christi. Das ist in der Bibel so nicht festzumachen, was da gelehrt wird. Luther hat das abgemildert in eine Konsubstantiation. Er hat gesagt, wenn wir Abendmahl feiern, dann werden zwar nicht Wein und Brot verwandelt in Blut und Leib Christi, aber Christus ist in, mit und unter diesen Elementen gegenwärtig. Im Glauben wird er erfasst. Das ist der Bibel wesentlich näher. Und die Reformierten, die haben das stärker als symbolisches Gedächtnismahl praktizieren so bis heute. Es sind viele Streitigkeiten leider gerade über dieses Einheitsmahl entstanden, was an sich nicht sein sollte. Aber entscheidend ist, dass wir auf jeden Fall erinnert werden an den Tod unseres Herrn Jesus am Kreuz und dass wir auch uns freuen dürfen an der Vergebung unserer Schuld, wenn wir es dem Herrn bekennen. Und das möchte ich aber ganz klar sagen. Die Sünden werden nicht vergeben, wenn wir das Brot essen und den Wein trinken. Vor allem dann nicht, wenn man es nicht im Glauben tut. Die Sünden sind vergeben worden am Kreuz und wenn wir dieses Opfer am Kreuz annehmen und im Abendmahl wird das eben ganz besonders vergegenwärtigt, auch leiblich erfahrbar. Aber es gibt natürlich Menschen, die wollen dann jedes Mal Abendmahl und glauben gar nicht wirklich an das Opfer am Kreuz. Sie denken, dass dieses Brot sie dann von den Sünden reinwäscht. Das wäre ein magisches Denken, ohne wirklichen Glauben. Und so haben es auch die Reformatoren nicht verstehen wollen. Das muss ich auch ganz klar betonen. Also allein der Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi rettet. Also das Erlösungswerk rettet und im Glauben wird es angenommen. So muss ich noch richtiger sagen. Der Glaube rettet auch nicht, aber das Opfer Jesu am Kreuz, das Gnadenwerk, das im Glauben erfasst wird, im Vertrauen auf Jesus, das rettet. Und das Abendmahl erinnert uns daran, vergegenwärtigt das in ganz besonderer Weise. So viel zu dieser wichtigen Frage, die auch in 1. Korinther 11 dann nochmal ausführlicher kommt, wo es auch nochmal um das Mahl des Herrn geht. Nun Vers 18. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Das ist ein Bezug zum Beispiel auch auf 3. Mose 7, Vers 1 bis 6. Eine Erinnerung, wie es im Alten Bund praktiziert wurde mit den Opfern. Es geht ja hier auch immer noch die Frage der Opfer, auch der Götzenopfer und der wirklichen Opfer, die für den Herrn gebracht werden. Das soll unterschieden werden. Und auch das Opfer, das Jesus selber gebracht hat. Das sind alles verschiedene Opfer, die nicht miteinander vermischt werden dürfen. Die Opfer des Alten Bundes sind die Vorschattung, die Vorbereitung des Opfers Jesu, aber nur in Jesus ist die Reinigung wirklich erfolgt. Die Opfer im Alten Bund, das sind alles nur Vorabbildungen, aber sie haben keine wirkliche Kraft. Es kann nicht durch das Blut von Böcken und Stieren die Sünde weggenommen werden, lesen wir im Hebräerbrief. Aber die Opfer der Böcke und Stiere, sie sollten das Volk immer wieder erinnern, dass der Messias noch kommen wird, der sein Leben gibt für die Erlösung des Sünders von seinen Sünden. Und nun lesen wir also in 3. Mose 7, ab Vers 1. Und dies ist das Gesetz des Schuldopfers. Es ist ein hochheiliges. An der Stätte, wo man das Brandopfer schlachtet, soll man auch das Schuldopfer schlachten und sein Blut ringsum an den Altar sprengen. Und all sein Fett soll man opfern, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt. Die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren soll er ihn ablösen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen zum Feueropfer für den Herrn. Es ist ein Schuldopfer, als ein Opfer zur Sühnung der Sünden. Wer männlich ist unter den Priestern, soll das essen an heiliger Stätte. Es ist ein hochheiliges. Wie das Sündopfer soll auch das Schuldopfer sein. Für beide soll ein und dasselbe Gesetz gelten. Sie sollen dem Priester gehören, der damit die Sühnung vollzieht. Dem Priester, der jemand das Brandopfer opfert, soll das Fell des Brandopfers gehören, das er geopfert hat. Und so weiter. Ja. So dieser kurze Ausschnitt aus 3. Mose 7, aus dem Levitikus, dem priesterlichen Buch der Mosebücher. Nun, das ist also das Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein. Es wird also ganz klar gesagt, das, was die Heiden machen, sie haben ja den Opferdienst, den Gott eingesetzt hat durch Mose, pervertiert in alle möglichen Gräuel und Opfern heidnischen Göttern, aber nicht dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Heidnische Götter, die nichts sind. Aber, und das kommt jetzt gleich, hinter denen sich Dämonen verbergen. Sobald der Mensch nicht an den einzigen lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde glaubt, sondern sich irgendwelche eigenen Götter schafft, verfällt er dem Einfluss der Dämonen. Der gefallenen Engel unter Leitung Luzifers, unter Leitung des Satans oder Teufels. Und das steht ganz klar in Vers 20. Und dieser Vers 20 ist ganz wichtig, auch im Blick auf die Beurteilung aller Religionen. Der christliche Glaube selber ist ja keine Religion, denn Religion heißt, dass der Mensch sich selber Selbsterlösungsversuche entwickelt, um seine Sünde zu vergeben, um Erlösung zu erlangen, aber er nimmt nicht den Erlösungsweg des einzigen lebendigen Gottes an in seinem Sohn Jesus Christus. Und deshalb der entscheidende Schlüsselvers 20. Nein, sondern was man da opfert, was man also im Heidentum opfert, das opfert man den Daimonios, den Dämonen, bösen Geistern, Teufeln, übersetzt Luther auch, und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Alle Opfer im Heidentum, auch in den Religionen Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Konfuzianismus, Jainismus und so weiter, sind alles Opfer, die den Dämonen gebracht werden, auch wenn man sie für Götter hält. Es ist hier ganz klar ein Schlüsselvers, gerade in der Auseinandersetzung mit allen Religionen. Und wie ist es im Islam? Islam ist eine nachchristliche Religion, die sich ausdrücklich gegen Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes richtet. Allah habe keinen Sohn, wird behauptet. Und am Kreuz sei ein anderer, der ihm ähnlich war, gestorben, nicht Isa, sondern ein Doppelgänger. Und so wird das Zentrum, das Erlösungswerk, weggeschoben von diesem falschen Geist, der den Mohammed inspiriert hat. Allah ist übrigens einer der 360 Götzen der Kaaba und ist verbunden mit der Mondgöttin. Deshalb immer der Mond auf den Moscheen. Das ist im Grunde eine Mondgöttin. Und richtet sich ganz explizit gegen die Heilige Schrift. In 1. Johannes 2, Vers 22 ist prophetisch vorausgesagt über Mohammed und seine Lehre. 1. Johannes 2, Vers 22. Eine wichtige Stelle, auch bezüglich anderer Irrlehrer im Blick auf die Gottheit Jesu Christi. Aber gerade im Islam ist das ganz besonders zu erkennen. Da heißt es, 1. Johannesbrief 2, 22, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und liebe Geschwister, genau dies geschieht im Islam. Der Sohn wird geleugnet, verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe. Also völlig konträr, man kann diese zwei Wege, sage ich mal, den Weg des christlichen Glaubens und die Religion des Islam niemals zusammenbringen zu einer Ökumene. Es ist wie Feuer und Wasser, völlig gegensätzlich. Es kann niemals der gleiche Gott sein. Auch wenn es heute noch so viele Kirchenfürsten behaupten, denn die Bibel sagt das ganz klar, gerade in 1. Johannes 2, Vers 22 und auch vielen anderen Stellen. Ja, und so heißt es auch hier weiter, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Es geht nicht. Man kann nicht heute in die Kirche gehen und morgen in den Tempel, in den Götzentempel, was auch immer das heute ist, die werden nachher noch Beispiele bringen für modernen Götzenkult. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Dem Herrn ungeteilt dienen, ist immer wieder das Motto, auch im 1. Korintherbrief. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Frei nach dem Motto, sonntags bin ich Christ und werktags Heide. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott vergibt uns die Schuld, aber wir sollen nicht damit spielen und es nicht endlos provozieren. Und nun kommt nochmal nach dem Grundsätzlichen hier, was gesagt wird, gegen den heidnischen Götzendienst, nochmal diese Frage, wird hier nochmal wiederholt, weil es wohl so brennend war, auch für die Korinther, wie ist das jetzt mit dem Götzenopferfleisch, wenn wir da eingeladen werden? Es wird so vertieft, was wir schon in 1. Korinther 8 besprochen hatten. Dort hatte ich auch einiges über die Mitteldinge gesagt, hier nun aber nochmal speziell zum Götzenopferfleisch. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Das haben wir auch in Kapitel 6, Vers 12 schon gelesen und ausgelegt. Das heißt, ein Christ ist in Jesus Christus befreit von der Bindung an diese weltlichen Dinge, Aber er kann sie nicht so gebrauchen, dass er damit sündigt. Das ist die Grenze. Es ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Wenn es zur Sünde ist, dann ist es verkehrt. Und es baut auch nicht alles auf, sondern manches zieht uns dann hinunter, bringt uns vom Weg mit dem Herrn weg. Das sind natürlich heilige Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und das weitere Kriterium ist, in Vers 24 ausgesprochen, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Das heißt, wir sollen Rücksicht nehmen auf das Gewissen des anderen, nicht ihn in seinem Gewissen verletzen, sodass er womöglich vom Glauben abfällt, am Glauben irre wird. Das gilt gerade im Blick auf das Götzenopfermahl, wird gleich anschließend ausgeführt, wo es dann sehr stark um die Gewissensfrage geht. Verletze ich durch mein Handeln, indem ich mich so frei fühle, dass ich alles tun könne, verletze ich dadurch das Gewissen dessen, der schwach ist, der nicht diese Freiheit in Christus hat, der Anstoß nimmt an Handlungen, die ich ausführe? Nun wird es ganz konkret, Vers 25 folgende. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst. Und ich füge ein, auch wenn es Götzenopferfleisch ist, das Priester, die das nicht alles essen konnten, dorthin gebracht haben und verkauft haben. Das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wir müssen also nicht bei jedem Fleisch, das wir kaufen, fragen, ist das jetzt auf islamische Weise hergestellt? Ist das jetzt auf jüdische Weise hergestellt? Ist das auf christliche Weise? Ja, also ich sage es mal ein bisschen modern. Es gibt auch heute ja die Diskussion, ob man bei Türken essen darf, weil das Fleisch da dann manchmal auch nach islamischer Weise hergestellt ist. Hier steht ganz klar, man soll da nicht nachforschen. Wenn aber jetzt der Türke sagt, das ist Allah, ganz gemäß Allah hergestellt, dann würde ich dann lieber um des Gewissens des Türken willen, der mich als Christ testet, nämlich nicht essen. Ich könnte es essen. Es ist Fleisch, das Gott auch hat wachsen lassen. Also durch die Tiere dann, durch die Pflanzen, Tiere. Aber wenn ich es esse, dann gebe ich ihm einen Anstoß. Das heißt, aha, du verehrst jetzt auch unseren Allah. Versteht ihr? Das ist jetzt ein modernes Beispiel, was gar nicht so weit weg ist. Und hier waren es die Götzentempel im Alten Bund. Das gibt es ja heute auch noch, auch im Hinduismus und anderen Ländern. Also alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Psalm 24, Vers 1. Er lässt alles wachsen und gedeihen. Auch die Tiere. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wir müssen also, wenn wir jetzt eingeladen sind, bei jemandem nicht fragen, ist das Gemüse jetzt vielleicht Demeter-Produkt, was sie da gekauft haben? Wenn er es aber sagt, das ist was ganz Besonderes, das ist anthroposophisch hergestellt und das sind besondere Heilkräfte, dann will der Mensch mich prüfen, ob ich das auch glaube. Und dann müsste ich sagen, ja, wenn sie das so betonen, dann esse ich es lieber nicht, weil ich halte da nichts davon und ich will mit okkulten Dingen auch nichts zu tun haben. Andererseits hätte ich die Freiheit, es zu essen, wenn er mich nicht extra darauf hinweist. Aber so wird es ein geistlicher Test. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, oder ich ergänze, das ist jetzt auf diese okkulte oder jene okkulte Weise hergestellt oder geerntet, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, und damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Und zwar ist es hier hauptsächlich das Gewissen des anderen gemeint, dessen der einen fragt. Denn er würde dann verführt zu denken, dann ist ja doch was dran an meinem Glauben oder Aberglauben. Versteht ihr? Oder Götzenglauben. Wenn der Christ das auch ist, so falsch kann es ja da nicht sein, wenn er es ihm sogar vorher gesagt hat. Aber natürlich, wenn der Christ das unwissend ist und er hat ihn nicht darauf hingewiesen, dann kann er auch nicht behaupten, der Christ denkt, dass das eine besonders gute Sache sei, weil er weiß es ja gar nicht, was da dahinter steckt jetzt. Wir essen es einfach und danken Gott dafür, der diese Pflanze hat gedeihen lassen, der dieses Tier hat gedeihen lassen. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, heißt es deshalb auch in Vers 29, sondern von dem Gewissen des anderen, das befleckt würde, wenn ich ihm einen unnötigen Anstoß gebe. Durch meine Freiheit, die ich ausübe. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Genau, was ich gerade gesagt habe. Ich habe zwar die Freiheit zu essen, was Gott wachsen lässt. Die Erde ist des Herrn und was darauf ist. Aber der andere hat die Freiheit nicht und möchte ja selber erkennen, ob sein Weg richtig ist. Deshalb prüft er mich ja. Und dann soll ich ihm Zeugnis geben und sagen, du, Götzendienst ist von übel. Islam ist nicht richtig. Anthroposophie ist okkult. Dann lass die Finger davon. Kauf normales Fleisch, kauf normales Gemüse und Obst, das nicht vom Acker von Heiden stammt. Das heißt jetzt, ja, weit gesprochen, also von solchen, die gezielt okkulte Praktiken anwenden, so muss man sagen. Ja. Von Heiden stammt ja heute fast alles, es gibt ja leider nur wenig Gläubige, müssten wir ja die Welt räumen. So kann es nicht gemeint sein. Aber, wie gesagt, wenn sich jemand äußert dazu und mich prüfen will und sagt, das ist aber so und so und so angebaut und mit diesen Sternzeichen und mit diesen Götzenpraktiken, dann um seines Gewissen willen die Finger davon lassen. Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen? Wofür ich danke, schreibt der Apostel weiter. Wenn er also nichts sagt, dann darf ich alles mit Danksagung genießen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes. Das hat der Apostel Paulus ja auch gesagt, dass er allen alles geworden ist, um etliche zu gewinnen. Und man soll bei den Juden keinen Anstoß erregen. Deshalb hat er den Timotheus beschneiden lassen, hat auch selber ein Gelübde abgelegt. Das wird in der Apostelgeschichte beschrieben, als er nach Jerusalem zog, ein Gelübde abgelegt. Er wollte nicht gegen das Judentum als Judentum kämpfen. Das ist ja die Wurzel, auf der der christliche Glaube beruht, denn das Heil kommt von den Juden in Jesus Christus, im Messias. Wir wollen keinen unnötigen Anstoß geben, aber wir wollen ihnen den Messias Jesus verkündigen. Darum geht es, darum allein. Und auch nicht zurückfallen ins jüdische Gesetz. Diese Grenzen sollten allerdings gewahrt bleiben. Auch kein Anstoß den Griechen, das sind die Heiden, kein unnötiger Anstoß. Abgrenzen natürlich von dem, was sündig ist im Heidentum. Aber auf dem anderen Gebiet muss man nicht alles schlecht machen, was auch im Heidentum gut sein kann. Natürlich, sie haben den falschen Glauben, sie haben nicht den rettenden Glauben, aber sie haben auch Vernunft, Verstand von Gott bekommen, um ein Leben in dieser Welt zu führen. Sie haben nur noch nicht das Heil erkannt. Und auch keinen Anstoß bei der Gemeinde Gottes. Da sollen wir am allerwenigsten Anstoß geben bei den Gläubigen. Die Gläubigen sind besonders kostbar und besonders schlimm wäre es, wenn durch deine oder meine Schuld ein Gläubiger vom Weg abkäme, weil ich denke, ich kann die große Freiheit ausprobieren. Ich bin doch frei von solchen äußerlichen Dingen, aber ein anderer nehme daran Anstoß und käme vom Weg weg. Ich habe ja die Beispiele genannt im Zusammenhang mit 1. Korinther 8. Ich möchte jetzt nicht wiederholen. Kein Anstoß, kein unnötiger Anstoß geben. So wie auch ich, so schreibt der Apostel Paulus weiter, jeder Mann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und nun möchte ich abschließend nochmal vertiefend eingehen, wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit, auf die Frage des Götzendienstes, was ja ganz zentral ist. Wir haben also verstanden, das Götzenopfer Fleisch ist nicht das Problem, wenn ich es einfach als Fleisch esse und nicht als Götzenfleisch, sondern einfach nur als Fleisch, das Gott hat wachsen lassen. Aber der Götzendienst ist das Problem. Sobald ich mein Herz öffne, irgendwelchen heidnischen Mächten, dann werde ich schuldig vor Gott. Dann habe ich das erste Gebot übertreten, das lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft, aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir auch kein Bildnis und Gleichnis machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. So geht es dann weiter. Ich habe jetzt gekürzt, 2. Mose 20 nachzulesen, zusammengefasst. Was ist Götzendienst? Was kann alles zum Götzen werden? Martin Luther hat es mal gut formuliert. Er hat gesagt, alles woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist dann sehr weit zu fassen. Kann ich jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Jeder muss selber prüfen, woran hänge ich mein Herz? Was ist für mich das, was oberste Priorität hat? Ist es der einzig lebendige, wahre Gott oder irgendetwas anderes in dieser Welt? Was können alles Götzen sein? Nur ein paar Beispiele. Natürlich im klassischen Sinn geschnitzte Figuren, gemeißelte Figuren aus Holz oder Stein, vor denen man dann niederfällt und sie anbetet. Dadurch wirken Dämonen. Die benutzen den Aberglauben, um den Menschen an sich zu binden. Ich muss leider auch sagen, auch in katholischen und orthodoxen Kirchen stehen viele Figuren. Es wird dann zwar so spitzfindig unterschieden, die werden nicht so angebetet wie Gott, die werden nur verehrt oder es ist so eine halbe Anbetung und wie immer das dann heruntergespielt wird. Und doch, im Volksglauben werden die genauso angebetet. Man betet dann zu Maria, zu den Heiligen. Das ist aber, liebe Geschwister, auch Götzendienst. Es sind zwar auch Personen aus der Bibel, aber wenn wir zu diesen beten, was geschieht dann? Kommen wir in das Gebiet des Spiritismus hinein. Denn Maria und diejenigen, die in der Bibel vorkommen, die Apostel und so weiter, sie können nicht verehrt werden, man kann nicht zu ihnen rufen, sondern sie warten auch auf die Auferstehung am jüngsten Tag. Und wenn wir jetzt zu ihnen rufen, dann würden wir eindringen ins Totenreich. Als der König Saul das einmal versucht hat bei der Hexe von Endor, es ist umstritten, ob ihm da wirklich Samuel erschienen ist oder ob es ein Dämon war, der sich verkleidet hat. Ich kann das jetzt hier nicht entscheiden, aber ich will es einfach sagen. Aber die Folge war, dass ihm das Gericht verkündet wurde und er auch schon ein oder zwei Tage später tot war, der Saul, und verloren. Seine Seele war verloren. Er hat nicht mehr auf Gott vertraut, sondern sich an heidnische Mächte gewendet, diese Hexe. Und natürlich dann fromm den Samuel wollte er sehen, aber auf einem falschen Weg. Selbst wenn Gott das zugelassen haben sollte, dass es wirklich Samuel war, was nicht auszuschließen ist, es ist eine einmalige Zulassung Gottes, um ihm auf diese Weise das Gericht anzusagen. Diese schwierige Stelle in 1. Samuel, ich glaube es ist 28 oder so am Ende. Ja. Jedenfalls, das sollen wir nicht tun. Kein Kontakt zu Verstorbenen, auch wenn die als Heilige oder gar als die Maria bezeichnet werden. Nicht vor Statuen, Bildnissen niederfallen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Deshalb hängen wir uns auch keine heiligen Bilder auf. Wir sollen uns auch kein Bildnis von Gott machen. Habe ich ja gerade zitiert aus den 10 Geboten. Das ist verboten, weil Gott Geist ist. Ich kann jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, ob man den Herrn Jesus darstellen darf, zum Beispiel in Kinderbibeln, das ist eine Grenzfrage, weil er war natürlich auf der Erde, aber es ist uns kein authentisches Bildnis, kein wirklich echtes Bildnis überliefert. Es gab damals wohl auch bewusst von Gott so gelenkt noch keine Fotografietechnik. Wir sollen also nicht auf das Äußere des Herrn Jesus schauen, sondern ihn so als den Sohn Gottes annehmen, der für uns ist. Persönlich würde ich es aber nicht für verboten halten, dass man gerade in Kinderbibeln zum Beispiel das auch für die leichtere Fasslichkeit der Kinder darstellt, aber in aller Zurückhaltung und Keuschheit. Götzendienst ist auch jede falsche Form einer Gottesverehrung. Wenn man Gott verfälscht, wenn man zum Beispiel die Dreieinigkeit Gottes leugnet, wie es leider auch zunehmend in sogenannten frommen Kreisen geschieht, dann ist es Götzendienst. Es ist ein falscher Gott, der dann da verehrt wird. Es ist nicht mehr der biblische Gott, der uns retten kann. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Sobald bestritten wird, dass Jesus Gott ist, ist man aus dem Heil gefallen, ist man kein Christ mehr. Ganz eindeutig. Auch kein Bruder mehr. Ich sage das hier ganz deutlich. Also wir müssen da Abstand nehmen, wenn solche Menschen sagen, Jesus ist nicht Gott. Nur ein Prophet, nur ein Engelwesen, ein höherer Meister. Da kommt man in die Esoterik und in okkulte Lehren hinein. Ganz gefährlich. Gerade weil es auch jetzt in fromme Kreise zunehmend eindringt. Eine falsche Gottesverehrung ist Götzendienst. Und das haben auch die Israeliten gemacht in der Wüste. Sie haben Jahwe verehren wollen, aber durch ein goldenes Kalb, das sie gebaut haben. Völlig verfehlt, so etwas. Und es war ein hartes Gericht, das sie getroffen hat. Über 3000 sind an einem Tage von Gott gerichtet worden, wurden getötet. Es ist auch Götzendienst, wenn ich mein eigenes Ich verehre, wenn der Mensch sich auf den Thron setzt und sein will wie Gott. Der größte Götze ist wahrscheinlich auch heutzutage das eigene Ich. Eine große Not. Aber da gilt das einfache Wort, Hochmut kommt vor dem Fall. Man wird nicht lange auf dem Thron sitzen. Ein kleines Virus, eine Krankheit und schon ist der kräftige Mann, die starke Frau, gefällt und bettelt um Gnade. So war es beim Ende des großen Spötters Voltaire. Er hat Stühle um Vergebung angebetet und solche Dinge gemacht, aber es war zu spät. Götzendienst auch in Form von Besitzstreben, immer weiterer Luxus, Ehrsucht, Hobbys können zum Götzen werden und Epheser 5, Vers 5 lesen wir auch, Habgier ist Götzendienst. Das ist interessant, dass gerade die Habgier als Götzendienst bezeichnet wird. Der Mensch will Irdisches haben, will auch Macht haben, will alles haben, um selber so mächtig zu sein wie Gott letztendlich. Und dann kann er das anbeten, was er sich selber zusammengerafft hat, meint er. Aber es ist eine große Illusion, ein großer Selbstbetrug. Auch das Lustprinzip ist Götzendienst, das heute überall über alle Kanäle verkündet wird. Die Verherrlichung einer hemmungslosen Sexualität. Die Venusgöttin, die Aphrodite-Göttin, die gerade in Korinth auch eine große Anfechtung war, das ist heute sicherlich etwas, was viele Triumphe feiert und was viele Menschen in das Totenreich, in den Abgrund zieht. Das ist die platte Form von Götzendienst, die niedrige Form. Es gibt aber auch eine hohe Form, eine gut getarnte Form von Götzendienst, die Philosophie. Man macht sich eigene Gedanken, Liebe zur Weisheit, verschiedene Denksysteme, Ideologien, auch selbstgeschaffene Religionen. Und es führt alles vom einzigen lebendigen Gott weg. Natürlich gibt es in der Philosophie, wenn man das studiert hat, so wie ich, weiß man, unterschiedliche Systeme vom krassen Materialismus bis zum höchsten Spiritualismus. Nicht zu verwechseln mit Spiritismus. Spiritualismus, wo man in den höchsten geistigen Welten schwebt, sich Gott schon so sehr annähert, dass man vom höchsten Wesen redet, etwa bei Hegel und anderen Philosophen. Aber selbst bei Hegel und auch bei anderen, die dem Glauben relativ nahestehen, ist es immer doch eine Abweichung vom biblischen Gottesverständnis. Ein philosophisches Prinzip, etwa bei Hegel ein Evolutionsprinzip der Höherentwicklung über verschiedene geistige Stufen zum höchsten Weltgeist. Und doch erreicht man nicht Gott in seiner wirklichen Vollkommenheit. Weil man kann Gott gar nicht von unten nach oben erreichen. Gott kann sich nur und hat sich von oben nach unten geoffenbart. Und wer diese Offenbarung Gottes im anstößigen Kreuz von Golgatha nicht annimmt, der hat das Zentrum verfehlt. Es ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen, den Philosophen eine Torheit. Das Wort vom Kreuz. 1. Korinther 1, Vers 18 folgende. Und damit kommen wir wieder auf den Anfang zurück, auch jetzt am Ende dieses ersten Teils. Das Wort vom Kreuz ist das Zentrum. Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er allein ist der Weg zum Vater. Er allein ist der Weg zur Erlösung. Ohne ihn gibt es kein Heil. Bist du schon ein Jünger, eine Jüngerin Jesu Christi? Das ist das Entscheidende. Und wenn ihr dazu Ja sagen könnt, dann hat sich diese Bibelwoche gelohnt. Dann werdet ihr auch in das ewige Leben eingehen und einmal im Himmel beim Herrn sein. Ich hoffe, dass wir uns alle dort wiedersehen. Es kann sein, dass in einem halben Jahr nicht mehr alle unter uns sind. Wir wissen nie, wen der Herr abruft. Aber möge der Herr uns dort finden, wo er eine Wohnung für uns bereitet hat, in seiner himmlischen Herrlichkeit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, zur Erlösung von Sünde, Tod und Teufel, dass du auch mich reingewaschen hast durch dein Blut. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen, der auch heute hier ist, reinwäschst und heiligst durch dein Blut, durch dein Opfer am Kreuz, dass keiner verloren gehe. Danke, dass du uns eine himmlische Wohnung bereitet hast. Und bewahre uns davor, irgendwelche Götzen anzubeten und gerade wenn es auch das eigene Ich, der eigene Besitz oder sonst etwas sein sollte. Herr, schenke uns die Liebe zu dir an erster Stelle, dass wir nichts über dich stellen, sondern dass du über allem stehen kannst in unserem Leben. Ja, so sei du uns gnädig. Amen.